Hereinspaziert Herr Warnecke, hereinspaziert im Willy-Brandt-Haus.
Oh, das ist ja fast eingesungen, muss ich sagen. Vielen Dank, Herr Flügge, dass Sie mich an diesem besonderen Ort, an diesem besonderen Tag, um diese besondere Uhrzeit hier im Willy-Brandt-Haus haben.
Sie sagen es, ist ein besonderer Tag, es ist der 9. April und heute sind die Chefs der koalierenden Parteien. Wollen Sie sie aufsagen, die Chefs?
CDU, CSU und SPD. Achso, die Chefs.
Ja, ja.
Ja, das müssen Sie überlegen. Merz. Friedrich Merz, Markus Söder, Saskia Esken und Lars Klingbeil.
Vor die Presse getreten und haben ihren Koalitionsvertrag vorgestellt.
Genau so ist es.
Und wir sind, was macht man da übersprungshandlungsartig? Man rennt ins Willy-Brandt-Haus.
Genau, weil da ist schön leer jetzt gerade, sind alle weg.
Ist überraschend, ne? Alle sind weg?
Alle sind offensichtlich im Deutschen Bundestag und machen Champagnerparty.
Okay, und wir sind da, wo... keine Sau
wir
ist und zeichnen
ein
Podcast.
Ein Wasser ohne Kohlensäure heute.
Also man muss erklären hier.
Also das nächste Mal wieder bei Ihnen beim Rotwein.
Also hier befindet sich ein tolles Podcast-Studio. Ist nicht alles schlecht an der SPD und da zeichnen wir heute diesen Podcast.
War schon wieder scharfe Kritik, muss ich sagen.
Herr Warnecke.
Herr Flügge.
Wir haben nichts anderes gemacht, als uns über den Koalitionsvertrag gebeugt und ihn durch die Brille der deutschen Vermieter und Eigenheimbesitzer gelesen. Und haben ihn analysiert. Und jetzt wollen wir wissen von Ihnen, Herr Warnecke, was steht drin? Und ist das gut? Ist das schlecht? Und für Deutschland und für Haus und Grund insbesondere. Fangen wir mal an mit dem, was nicht so toll ist. Und wir hatten ja schon in den letzten Wochen und Monaten so durch ein paar Durchstechereien gemerkt, da gibt's einige Dinge drin, die sind alles andere als erfreulich.
Ja, das wird man wohl so jetzt auf den ersten Blick sagen müssen. Wir werden natürlich abwarten müssen, wie die Regierung Merz funktioniert. Das heißt, ob der oder die Justizministerin, die ja, wenn man den Ressortaufteilungen Glauben schenken darf, SPD geführt oder ein SPD-Minister oder Ministerin sein wird.
Moment mal, das steht aber schon drin. Das
ist, ja, steht drin, genau.
Ja, also es ist ein SPD-Minister.
Genau. Also das bedeutet, es wird spannend jetzt werden, wie sehr der oder die Ministerin der SPD im Bereich Justiz das, was hier steht, eigenverantwortlich umsetzen und auslegen darf.
Merz
da reinregiert, so würde ich es jetzt mal sagen, und von seiner Richtlinie.
Also Sie sagen mir jetzt schon gleich in der ersten Einschätzung, möglicherweise ist das, was da drin steht, das Papier nicht wert, sondern am Ende geht es eigentlich darum, wie sehr auch diese Regierung das, was da drin steht, durchzieht.
Ja, also fangen wir mal mit dem ersten an, was mich tatsächlich überrascht hat, aber auch negativ überrascht hat. Im Sondierungspapier stand ja drin, Mietpreisbremse wird um 2 Jahre verlängert. Im Koalitionsvertrag steht drin, die Mietpreisbremse wird um 4 Jahre verlängert. Also ich weiß jetzt nicht, wer da das noch wieder reinverhandelt hat. Also man ist deutlich von der Sondierung abgewichen, plus 100%.
Ja.
Und jetzt kommt ja die spannende Frage, wie wird das umgesetzt? Also, es gab ja zum Beispiel für die Verlängerung der Mietpreisbremse einen Entwurf noch von Marco Buschmann von der FDP, der viele gute Punkte enthielt, weil er diese ganzen Anknüpfungspunkte nochmal neu definiert hat.
Welche
Wo haben wir
das?
Überhaupt
Welche
einen angespannten Wohnungsmarkt? Ja. Welche Nachweise muss eine Stadt erbringen, um das zu definieren? Er hatte dann auch gesagt, man kann nicht pauschal Riesengebiete, wie zum Beispiel die Stadt Berlin, pauschal insgesamt zu einem Gebiet erklären. So, und das wird jetzt in der Hand des jeweiligen oder des Justizministers, der Justizministerin liegen, das jetzt neu zu verlängern. Und da stellt sich dann eben die Frage, kann es sich vielleicht auch noch verschlechtern? Denn die SPD hat ja jede Menge Vorschläge gemacht, wie man die Mietpreisbremse noch viel extremer gestalten kann.
Aber jetzt, Sie sind ja nicht erst seit gestern im Geschäft. Also wenn, ich würde jetzt mal einen Raum stellen, wenn ein SPD-Minister das führt, auch mit so, wie Sie jetzt auch aktuell die CDU einschätzen, also dieses toxische Powerpaar für die.
Das wird eine toxische Beziehung, ja. Okay. Ich glaube, die 4 Jahre können dann doch wieder ganz lustig werden, wenn man sich dem Paar als toxischem Paar nähert und guckt, wie die sich streiten dann. Ne?
Also meinen Sie nicht, dass wir davon ausgehen können, dass Buschmann hat ja eher im Sinne der deutschen Eigentümer und Vermieter gehandelt, dass das eher ein bisschen kritisch wird?
Lassen Sie mich da jetzt mal indirekt drauf antworten und lassen Sie mich das mal
also so
beenden den
wie
Satz,
so
ohne dass Sie mir einen
so
Mund reinfallen.
Nee,
ich beantworte es mal und Sie denken sich Ihren Teil, was da draus wird. Also ein Justizminister, der ein Interesse daran hat, dass die Mietpreisbremse 4 Jahre lang, auch vor dem Verfassungsgericht, und da werden wir hinziehen, Überraschung,
ja,
besteht, wird sie so optimieren, dass sie verfassungskonform ist. Und dann wäre sie in Teilen sicherlich auch für private Vermieter zu ertragen. Wenn es ein Ideologe ist, der Justizminister wird, dann wird er alles reinhauen, was er nur kann, damit seine Partei jubelt, und dann wird sie vom Verfassungsgericht zusammenbrechen. Ob jetzt ein Ideologe Justizminister wird oder jemand, der clever ist, da müssen wir uns überraschen lassen, wen die SPD da ausgräbt.
Herr Warnecke, ich bin überrascht und auch gleichermaßen überfreut, dass Sie so besonnen mit dem Papier umgehen. Ich hatte erwartet, dass Sie jetzt wutschnaufend gerade diesen wichtigen Teil des Mietrechts zerreißen, ja, das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen, aber Sie sind ja recht gut drauf.
Ich versuche, mich zusammenzureißen.
Sie versuchen es, okay. Bisher erfolgreich.
Bringt ja jetzt auch nichts, wenn ich unsere Hörer hier bepöbele. Das kann ich mir für andere Stellen auch verwahren. Natürlich, da müssen wir nicht drum rumreden. Die Mietpreisbremse ist ein Instrument, das nachweislich gescheitert ist. Wir haben jetzt 9,5 Jahre Mietpreisbremse. Es hat sich alles auf dem Mietwohnungsmarkt verschlechtert in der Zeit der Mietpreisbremse. Es ist, wie sagte der Präsident des Deutschen Mieterbundes, damals war es noch Frank-Georg Rips, als es eingeführt wurde, die Mietpreisbremse ist ein Schmerzmittel für den Wohnungsmarkt. Es löst die Probleme nicht, aber es ist ein Schmerzmittel für die Mieter. Jetzt haben wir 9,5 Jahre Schmerzmittel, und das ist genau das Gleiche, als wenn Sie 9,5 Jahre Schmerzmittel futtern, dann sind Sie komplett durch
taub
und eigentlich kaputt.
Ja.
So, und genau das ist der Wohnungsmarkt jetzt auch. Jetzt zu sagen, ja wunderbar, wir drehen die Morphiumdosis nochmal für 4 Jahre hoch, ist das, es macht keinen Sinn, es ist falsch, aber ich werde mich jetzt nicht drüber aufregen, sondern ich werde dafür kämpfen, dass wir zumindest eine Mietpreisbremse bekommen, die verfassungskonform ist und die nicht mehr pauschal von den Bundesländern, damit der Ministerpräsident sich im Licht der Scheinwerfer sonnen kann, flächendeckend ausgerollt wird, sondern dass man genau guckt, wo könnte sie denn überhaupt hinpassen. Nach unseren Zahlen, und das sind die Zahlen, die wir nur von staatlichen Stellen haben,
ja,
haben wir de facto in Deutschland keine Probleme, was die Teile angeht, die die Mietpreisbremse regelt, sondern wir haben ein Problem bei einzelnen Personengruppen. Das heißt, mit einer intelligenten Herangehensweise könnte die Mietpreisbremse so geregelt werden, dass der private Eigentümer dabei nicht unter die Räder kommt. Und ich hoffe, dass ich die Intelligenz beim künftigen Justizminister oder der künftigen Justizministerin stimulieren kann.
Ihre Hoffnungen in allen Ehren. Wo sind denn da noch Klopper drin beim Thema Mieten?
Also wenn ich keine Hoffnung mehr hätte, dann müsste ich ja eigentlich hinschmeißen. Deswegen habe ich Hoffnung. Das sage ich ganz deutlich. Und man kann ja gar nicht sagen, also ich habe jetzt hier ein Arbeitsprogramm vor die Füße geschmissen bekommen, das sucht seinesgleichen. Immerhin. Also es gibt was zu tun, und das machen wir gerne für die Mitglieder, für die privaten Eigentümer. Das ist das, was ich daran fast noch positiv sehen kann. Wir können da jede Menge bewegen und retten. Das wäre ja unser Ziel. Ja, wo sind die sonstigen Klopper? Also offensichtlich wird auch Haus und Grund Teil einer Expertenkommission, die über viele Elemente verhandeln soll, wobei es sich, so wie wir das im Koalitionsvertrag lesen, ausschließlich um eine Ausweitung und Verschärfung von Regelungen zu Lasten privater Vermieter handeln soll. Das ist zum Beispiel eine Ausweitung des 5-Wirtschaftsstrafgesetzbuches, das ist der sogenannte Mietwucherparagraf.
Ah ja, Mietwucher.
Den will man schärfer stellen, so würde es der Mieterbund sagen. Schärfer stellen ist eine Phrase, die macht mich mittlerweile, kriege ich auch immer schon Bluthochdruck. Aber die soll ausgeweitet werden. Dann soll für die Mietpreisbremse ein Bußgeld-Tatbestand eingeführt werden. Dem gucke ich wirklich gespannt entgegen. Der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Mietgerichtstages, Herr Börstinghaus, der nun wirklich nicht im Rufe steht, sich gerne für private Eigentümer zu verkämpfen, sogar der hat gesagt, das kann man gar nicht machen, weil ein Bußgeld-Tatbestand, der an sowas völlig Unscharfes anknüpft wie den Mietspiegel, wo man ja fast schon 5 Anwälte braucht, um sich die Vergleichsmiete ermitteln zu lassen, das kann kein Bußgeldtatbestand sein. Das ist ja eine Bananenrepublik, wenn es das gäbe.
Also ist auch sozusagen eine Luftnummer.
Ja, nicht eine Luftnummer, aber das wird ganz spannend, was da auf den Weg gebracht werden soll. Indexmieten sollen irgendwie in Gegenden mit angespannten Wohnungsmärkten eingeschränkt werden. So, jetzt muss man mal sagen, Indexmieten, das bedeutet, eine Miete kann mit den Verbraucherpreisen steigen. Ja, wenn man irgendwie ein Haus wirtschaftlich unterhalten soll, indem man es vermietet, und das ist ja eigentlich das Beste, was einem Mieter passieren kann. Die Alternative wäre nämlich, es ist ein Haus, mit dem man auf den globalen Kapitalmärkten handelt, und die Fondsgesellschaft auf den Cayman Islands interessiert sich nicht ansatzweise für die Mieter im Haus. Also wenn eine solche Miete mit einem Mieter vereinbart ist, dann ist es erstmal auch eine Möglichkeit, das Haus zu bewirtschaften, zu unterhalten, energetisch zu modernisieren, zu ertüchtigen. Wenn das nicht mehr möglich sein wird, dann kriegen wir hier, jetzt will ich nicht gleich sagen, DDR 2.0, aber natürlich können die Gebäude dann nicht mehr gepflegt werden.
Ja.
Dann ist Schluss mal mit einer neuen Heizung oder einer besseren Küche und ähnlichem, geschweige denn einer vollständigen energetischen Modernisierung. Es wird also eine sichtbare Verschlechterung des Gebäudebestandes geben. Ja, und dann dieser gesetzlich definierte Möblierungszuschlag für möbliertes Wohnen. Also, ich habe es heute gehört, man möchte ja irgendwie Bürokratie abbauen. Also wenn wir jetzt noch eine Stelle bekommen, wo dann irgendjemand sitzt und vorrechnet, wie viel Miete man für den Stuhl und den Tisch und die Matratze, ja, kommt dann drauf an, wie viel Bettwanzen da schon drin sind, ja. Ob der Zuschlag jetzt 1,79 Euro oder nur 1,49 Euro beträgt, ja. Oder ob in der Küche ein Herd mit Induktionsfeld ist oder irgendwie so eine so uralt Ding mit, vielleicht noch mit Kohle betrieben, ja. Da haben wir vielleicht noch eine neue Rechtsprechung. Könnte jemand einen neuen Kommentar schreiben, ja, über die angemessene Miete, Möblierungszuschlag für Möbel, je nachdem, ob die jetzt Designermöbel sind oder bei IKEA oder bei irgendeinem anderen
also XXL. Also Sie sagen Bürokratiemonster.
Totales. Muss man sich mal vorstellen.
Also wollen Sie eine Wette eingehen? Ist es überhaupt realistisch, dass Sie es auf die Kette bekommen?
Also da wir ja so viele Beamte in diesem Land haben, glaube ich, dass es sich sicherlich der Justizminister als erste Aufgabe nehmen wird, 20 Beamte einzustellen, die sich da tolle Ideen machen. Vielleicht so eine Art indexierten IKEA-Katalog, der dann centgenau errechnet, was das Einzelne da kostet.
Okay, also das mal jetzt als Ausschnitt aus, oder haben Sie noch einen Klopper?
Natürlich, das geht fröhlich weiter, ja. Modernisierungsmieterhöhungen sollen mal wieder eingeschränkt werden. Da muss man zu sagen, also allein schon bei den Centbeträgen, die ja nun auch seit der letzten oder seit der Einführung nicht mehr erhöht wurden, da greift ja die Inflation, ne, die bei der Indexmiete nicht mehr greifen darf. Da bleibt einfach die Obergrenze, bleibt weiter bestehen. Wer soll denn bitte schön bei einer Kappungsgrenze von nominal 2 Euro den Quadratmeter noch energetisch modernisieren? Das spielt da genauso rein, ja. Und dann, auch das, also da muss ich sagen, da habe ich mich richtig drüber geärgert, weil das ist schon fast, ich finde das ein bisschen beleidigend. Günstige Mieten sollen steuerlich belohnt werden, ist jetzt der neueste Tenor. Wir wissen alle, also was dahinter steckt.
Also wenn jemand, bisher ist es so, wenn jemand sehr günstig seinen Wohnraum anbietet, dann kommt das Finanzamt zum Teil zu dem Schluss, dass sie sagen, Moment mal, das ist ja hier marktunüblich, also niedrig, und wir entziehen dir quasi, also wir sagen, das ist Liebhaberei.
Liebhaberei ist das eine, man hat dann nicht mehr die Möglichkeit, die Werbungskosten abzuziehen. Ja, also Kosten gegen
steuerlichen sozusagen.
Die steuerlichen Vorteile kann man nicht geltend machen. Das heißt, jetzt haben wir gesagt, das wollen wir sozusagen auf das Normalmaß reduzieren, dass jemand, der günstige Mieten hat, nicht mehr steuerlich bestraft wird.
Ja.
In den Koalitionsvertrag jetzt reinschreiben, jemand soll belohnt werden. Nee, der soll überhaupt erstmal gleichgestellt werden mit allen anderen. Also das finde ich, das ist ein bisschen schmierig, das ist dodgy, ja. Also wenn jemand gleich behandelt wird, dann wird er erstmal nicht mehr schlechter gestellt, und das als steuerliche Belohnung zu verkaufen, ja, kann man politisch machen. Wahrscheinlich schreiben es auch ganz viele Journalisten ab, aber es ist eigentlich Augenwischerei, ja.
Okay, was steht denn hinter, die Nebenkosten für Mieterinnen und Mieter sollen transparenter und einfacher nachvollziehbar sein?
Ja, das witzigerweise war das ja auch schon im Koalitionsvertrag der Ampel, weil die SPD das immer wieder reinverhandelt. Da wusste auch keiner, was damit anzufangen war. Ich weiß es bis heute auch nicht. Es gibt ziemlich klare Vorgaben, wie man abzurechnen hat. Die kommen zwar nicht vom Gesetzgeber, sondern von der Rechtsprechung. Ich sage jetzt mal so, da sind die Anforderungen schon so hoch, dass man eigentlich fast schon notwendigerweise einen Fehler einbauen muss. Insofern weiß ich nicht, wie das noch weitergehen soll. Aber da würde ich mich jetzt auch nicht drüber echauffieren. Das klingt nett. Ich weiß jetzt nicht, was das bringen soll, das werden wir uns dann angucken. Aber was wirklich, wirklich eine Unverschämtheit ist, ich sage es mal so deutlich, das Ergebnis geistiger Onanie ist dieses, die Zahlung innerhalb der Schonfrist, die Mietzahlung innerhalb der Schonfrist soll auch die ordentliche Kündigung unwirksam machen. Und das ist jetzt von so Juristen auf den Weg gebracht, sage ich als Jurist. Die sagen dann, ja, die...
Was heißt denn das genau?
Also wenn Sie Ihre Miete nicht bezahlen und dann eine außerordentliche Kündigung erhalten und dann innerhalb dieser sogenannten Schonfrist bezahlen, dann wird die Kündigung unwirksam.
Ja.
Was juristisch eigentlich gar nicht geht, haben aber die muss man so deutlich sagen, Nazis eingeführt. Und der Nazi-Paragraph, weil er den meisten gut gefällt, darf der eben bestehen bleiben in Deutschland. So, und was jetzt aber immer geschieht ist, wir haben ja, wenn so ein Mieter die Miete nicht bezahlt, meistens sind beim privaten Vermietern zerrüttetes Mietverhältnis, da gibt es Konflikte, Streitigkeiten, der bezahlt die Miete nicht. Und deswegen kündigt man parallel noch ordentlich. Und für die ordentliche Kündigung galt diese Schonfristzahlung oder die Möglichkeit nicht, mit dem Ergebnis, dass die Kündigung weiter wirksam war. Und jetzt sagen Juristen, also wenn die außerordentliche unwirksam ist, dann muss doch auch eigentlich die ordentliche. Und das meine ich mit, das ist so ein geistiges Gespiele. Entschuldigung, ein Mieter, der die Miete bei einem privaten Vermieter nicht bezahlt, der nimmt dem die finanzielle Grundlage, der nimmt dem die Altersvorsorge.
Ja.
Und ich finde, da muss eine Kündigung wirksam sein.
Also das heißt, es wird jetzt auch noch ausgehebelt.
Das soll ausgehebelt werden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kommen wir auch in einen Bereich rein, der ist nicht mehr grenzwertig, sondern das ist jenseits der Grenze dessen, was man im Mietrecht machen kann. Wenn eine Partei sich weigert, ihre Leistung zu erbringen, dann muss die andere die Möglichkeit haben, aus dem Vertrag rauszukommen. Wir haben in Deutschland einen Sozialstaat. Wenn ein Mieter, eine Mieterin nicht mehr in der Lage ist, die Miete zu bezahlen, muss sie nur zum Amt hingehen und bekommt sofort Hilfe und Unterstützung und kann in der Wohnung bleiben. Es besteht also für die Menschen, die Hilfe brauchen, überhaupt keine Problemsituation. Die Schonfrist schützt Betrüger, Zahlungsunwillige und das ist das Problem an der ganzen Sache. Und es geht ausschließlich nicht zulasten der Solidargemeinschaft, sondern zulasten einzelner privater Eigentümer.
Jetzt machen wir mal unter dieses Kapitel einen Strich drunter und ziehen mal Bilanz. Alles Käse? Oder?
Ja. Bilanz im Bereich Mieten würde ich sagen, die SPD hat alle Wünsche, aber auch alle Wünsche, die sie von Gewerkschaften und ihren sonstigen Vorfeldorganisationen, zu denen ich übrigens auch den Deutschen Städtetag zähle, der radikal eigentümerfeindlich agiert, hier zusammengepackt, da reingeschmissen, völlig unabhängig von der Faktenlage mit Blick auf die Mietpreisbremse, völlig unabhängig von der Tatsache, dass private Vermieter anders zu sehen sind als Großkonzerne, die meistens Ursache für diese Änderung im Recht sind oder für die Wünsche zur Änderung im Recht. Und die Union hat dem nichts entgegengesetzt. Insofern ist das ein Koalitionsvertrag, SPD 100%, Union 0.
So, und was heißt das jetzt für die, was heißt das für die Menschen in Deutschland? Also insbesondere für die, also für alle Gruppen, aber auch für die Vermieter und die Mieter?
Also vorbehaltlich dessen, was da dann im Detail rauskommt, wird es natürlich für den privaten Vermieter, der sein Objekt nicht als Spekulationsobjekt sieht, sondern der es mit der Miete, also private Vermieter sehen sich als Spekulationsobjekt, sie möchten das Objekt bewirtschaften. Die Bewirtschaftung durch Vermieten wird dadurch nachhaltig erschwert. Das wiederum bedeutet Investitionen in den Bestand, sei es nun der Instandhaltung, der Instandsetzung, der leichten Verbesserung oder gar der energetischen Modernisierungen, werden immer schwieriger und gar unmöglich. Das heißt, der Gebäudebestand wird sich verschlechtern. Investitionen in den Neubau werden damit nicht angereizt, sondern im Gegenteil, eigentlich schreckt man davor zurück. Mhm. Ergebnis, auch für die Mieterinnen und Mieter, wird Deutschland in den nächsten 4 Jahren ein immer unattraktiverer Wohnungsmarkt werden.
Das heißt aber für Sie und für Haus und Grund, ab morgen Attacke.
Ja. Einfach nur
Punkt.
Ja.
Einfach nur
Punkt,
ja.
Punkt. Keine Einschränkung, direktes, klares Ja.
Jetzt haben Sie gerade schon auch ein bisschen über den Neubau gesprochen. Also das, und da zum Thema Bauen wollte ich jetzt auch mal überleiten. Genauso negativ alles? Also wird in Deutschland nach wie vor, wie in den letzten 3 Jahren, so gut wie nicht gebaut?
Ja, es wird zu wenig gebaut. Angesichts der Regelung im Bereich Wohnen sehe ich auch keine großen Investitionen von unternehmerischer Seite oder ähnlichem auf uns zurollen. Auch privaten kann ich das nur sehr eingeschränkt empfehlen, in den Neubau zu investieren. Das macht von der persönlichen finanziellen Lage oder von dem Vorhandensein von Grundstücken sicherlich abhängen. Aber als abstrakte Investition wirkt es derzeit, was da beschlossen wurde, definitiv nicht attraktiv auf mich. Es gibt ein paar Dinge, wo man sagen könnte, das ist ganz positiv. Also beispielsweise soll, wenn man zum Beispiel betrachtet, die Normsetzung durch das DIN-Institut, ein Abweichen von den Regeln der Technik künftig kein Mangel mehr sein. Das hätte zur Konsequenz, dass die vielen überbordenden, luxuriösen Anforderungen des DIN-Institutes nicht mehr Voraussetzung für den Bau sind. Das wäre also ein positives Zeichen.
Aber wollte das die Ampel nicht auch schon? Aber hat sie nicht gemacht?
Nein. Die Ampel hat diese konkrete Forderung nicht erhoben. Ich glaube, weil das DIN jetzt in den letzten Wochen und Monaten völlig über den eigenen Spielraum hinaus ist, ist hier nochmal wirklich stark zulasten des DIN nachgearbeitet worden, was sehr zu begrüßen ist. Das ist also prima. Man hat auch festgestellt, wir haben hier beim Milieuschutz überzogen, da soll zumindest an der einen oder anderen Stelle Vorsicht walten gelassen werden. Aber wenn man dann anguckt, was ist denn beim Bauen ja ansonsten noch mit dabei, dann sehen wir Umwandlungsverbot. Das heißt, im Bestand wird es keine Eigentumswohnungen geben, die werden nicht geschaffen. Wir sehen Stärkung kommunaler Vorkaufrechte, was ja nichts weiter ist, als dass die Kommune anfangen kann, die Objekte aufzukaufen, damit die nicht zu viel Geld dafür ausgeben muss. Soll da sogar noch dran gearbeitet werden, dass der Preis unter dem Marktpreis liegen kann. Bedeutet, private Vermieter werden sich aus Milieuschutzgebieten zurückziehen. Wir sehen, dass die...
Moment mal, aber die sollen doch auch aber zumindest die selbstnutzenden Eigentümer sollen aus dem Milieuschutz rausgenommen werden,
genau,
jetzt gerade.
Genau, aber wir werden ja weniger selbstnutzende Eigentümer sehen, weil das Umwandlungsverbot ja da ist. Kommen ja dann gar nicht mehr mit dazu.
Okay, verstehe.
Das ist ja das Absurde an der ganzen...
Das ist natürlich total absurd.
Genau, also das widerspricht sich alles. Dann, das ist eigentlich der größte Hinweis. Es gibt Beihilfevorschriften der EU, die verhindern, dass kommunale Unternehmen, ich sag mal, Förderung erhalten und dann in der Lage sind, private Anbieter vom Markt zu verdrängen. Das ist etwas, was in den Niederlanden passiert ist. Da haben nämlich die kommunalen Unternehmen einfach angefangen, Konkurrenz zu machen und das mit starker Förderung. Dann sind die natürlich, stehen nicht mehr in einem fairen Wettbewerb miteinander. Da hat die EU gesagt, Moment, das widerspricht gegen Beihilfevorschriften. Zack, steht im deutschen Koalitionsvertrag drin. Das wollen wir wieder ermöglichen. Ja, also eine einseitige Wettbewerbsverzerrung für kommunale Wohnungsbaugesellschaften soll eingeführt werden. Und so geht das Stück für Stück mit Investitionsfonds und Ähnlichem weiter, wo man dann hinterher sagen muss, nein, also die Chancen, die das Ganze bietet, werden von den negativen Seiten der Ideen dann doch wieder kompensiert.
Aber drüber steht, es soll ein Wohnbauturbo geben. Schwachsinn.
Naja, da gibt's auch eine gesetzliche Regelung zu, dass man dann, ich sag mal, gegen den Willen der Nachbarn mehr Bebauung ermöglichen kann. Ob das jetzt im Sinne des Gesellschaftsfriedens sinnvoll ist, dazu fällt mir als Antwort leider kein Ja ein. Der Wohnbauturbo wird nicht die Lösung sein.
Und ist es völlig offen, ob der so kommt?
Das kommt auch noch dazu. Genauso ist es. Vielleicht hat ja doch noch jemand ein bisschen Realitätsnähe und setzt nicht alles so direkt um, wie es da drin steht.
Mieten großer Käse, bauen mittlerer Käse. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was gar nicht so richtig Käse ist.
Schön ist, dass das Heizungsgesetz abgeschafft werden soll. Das ist natürlich mal ein klares Signal, dass die Politik, die Robert Habeck da auf den Weg gebracht hat, ausgeräumt werden soll. Da steckt natürlich auch der Teufel im Detail. Jetzt kommen wir wieder zu dieser sprachlichen Semantik. Ein Heizungsgesetz gibt es eigentlich gar nicht, sondern es gibt ein paar Vorschriften als Teil des Gebäudeenergiegesetzes.
Also diese sogenannte Novelle des Gebäudeenergiegesetzes, ne? Das Heizungsgesetz war ja nur eine Weiterentwicklung.
Genau.
So, und da fallen wir jetzt zurück in das Jahr.
Das wird die spannende Sache sein, was da passiert, weil das gesamte Gebäudeenergiegesetz, also das eigentliche Gesetz, wird weiter bestehen bleiben.
Ja.
Also die Frage, was wird jetzt da rausgestrichen?
Ja.
Insofern klingt erstmal toll, aber wenn man es jetzt strikt nach dem Wording hernimmt, kann man das Heizungsgesetz gar nicht abschaffen.
Also wer jetzt noch die Heizung wechseln sollte auf eine Wärmepumpe, der muss es schnell machen. Ich habe auch gehört, die Zahlen zu den Wärmepumpen schießen jetzt in die Höhe, ne, im ersten Quartal, weil die Leute schnell mal eine Wärmepumpe kaufen, um die Förderung mitzunehmen.
Ja, wobei ich jetzt hier aus dem Koalitionsvertrag nicht entnehmen kann, dass die Förderung eingestellt werden soll.
Ach so.
Ja. Das geht im Prinzip im Geiste.
Aber die Förderung bleibt. Aber die Förderung ist ja wesentlicher Bestandteil des Heizungsgesetzes.
Nein, es ist völlig andere Gesetzeskombination. Es wurde nur, bitte denken Sie dran zurück. Das Heizungsgesetz trat zum 01.01.24 in Kraft. Die erste Förderung für einige Eigentümergruppen kam ab Mai.
Ja.
Und die letzte erst ab Oktober. Also das heißt, wurde auch zeitlich versetzt eingeführt. Das heißt, die Fördermittel knüpfen gar nicht daran an. Aber jetzt kommt ja was noch Absurderes. Haben wir nicht untersucht, ist untersucht worden, ich glaube von der Agora Energiewende sogar. geförderte Heizung in Deutschland oder Wärmepumpen.
Machen. Die Agora Energiewende ist ein, sagt man, Think Tank, eine Denkfabrik, die da
also um es mal ganz knapp zu sagen,
aus dem grünpolitischen
NGOs, die viel Geld kassiert, wo Geschäftsführer der Patrick Reichen war, der dann der Staatssekretär geworden
bei Robert
ist,
der das Heizungsgesetz quasi erfunden und geschrieben hat. Okay.
So, die haben jetzt mal nach den
Preisen. Und die haben jetzt gerade eine aktuelle Untersuchung gemacht zu den Preisen von Wärmepumpen.
Genau so ist es. Und das Ergebnis ist, dass in Deutschland eine geförderte Wärmepumpe immer noch doppelt so teuer ist wie die exakt selbe in Deutschland hergestellte Wärmepumpe in Polen.
Ah, okay. Das heißt also, eigentlich kann ich mir die Wärmepumpe drüben in Polen holen und sie wäre.
Die zahlen halb so viel wie die für das Ding in Deutschland, nachdem sie die Förderung kassiert haben. Also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, gerade für die Menschen, die in der Nähe zur polnischen Grenze wohnen, ja, verzichten sie auf die Förderung, kaufen sie das Ding einfach in Polen. Es ist dasselbe. Ich glaube, dasselbe ist richtig.
Nee, das Gleiche.
Gerät. Von Fissmann irgendwo da im Hessischen hergestellt oder sonst wie. Mhm. Aber Fissmann verkauft die halt in Deutschland.
Ist ja klar. Teuer. So, aber das heißt ja, also das haben wir ja irgendwie alle gelernt, wenn so eine, möglicherweise so eine Subvention dann runtergeht, die Preise gehen dann ja meistens nicht so, zumindest nicht in gleich proportional runter, ne?
Also, richtig, aber dann werden die noch unverkäuflicher.
Ja. Okay. Oh Gott, also darauf hat die Politik auch noch keine Antwort gefunden.
Also wir haben ja so viele Preisvorgaben in Deutschland, ja. Nehmen wir mal hier das Stichwort Betriebskosten transparenter machen. Ja, der Vermieter muss auf einen Cent, also wenn Sie so eine Betriebskostenabrechnung sehen, was man da alles vorrechnen muss, ja. Also da fehlt ja nur noch, dass man da so einen kleinen Spiegel draufkleben muss, damit der Mieter sieht, dass es ist, um den es geht, wenn er den Brief in der Hand hält. Also es ist alles bis auf einen Cent klein geregelt, aber bei Wärmepumpen, es gibt keine Preise von den Herstellern. Es wird nichts angegeben. Das ist ein kompletter, ich sage es einmal so, ein grauer Markt. Und das lässt der Staat fröhlich zu. Da hätte man ja sagen können, nee, wir fordern ein, dass es einen verbindlichen Herstellerpreis gibt oder eine Preistransparenz im Bereich der Wärmepumpen.
Jetzt, Sie kriegen von mir jetzt noch 3 Punkte. Mhm. Die dürfen Sie frei auswählen. Mhm. Vielleicht irgendwie für die Laune insgesamt wäre es schön, wenn es auch ein paar positive Punkte wären. Was, was gibt's denn? Sie dürfen jetzt auch Quatsch, die kriegen von mir keine freiheitliche Entscheidung. Das ist ja,
Sie sind schon voll auf Koalitionslinie.
Ich bin ja gar nicht so gut. Ich bin auch irgendwie ungewöhnlich gutmütig.
Sie hoffen, dass irgendjemand Ihnen einen Staatssekretär anbietet, wenn Sie das hören, weil Sie so unfreiheitlich agieren. Sie sagen alle, den Flügel können wir gebrauchen.
Mich zieht es gar nicht in die Politik. Die einzige Motivation wäre, dass Sie dann auf einmal an meiner Tür kratzen, was wollen. Das ist der einzige.
Also Ihre niederen Gedanken sind wirklich immer wieder da. Lassen Sie die Hörer daran teilen.
Ja, das ist dann irgendwie so, Warnecke hat heute einen Termin. Ja, da wartet nochmal 2 Stunden im Vorzimmer. Bei trockenen Keksen.
Jetzt keine Vergleiche, wo das sonst auch noch so war.
Bei trockenen Keksen und schlechten Kaffee. Schlechten Ministeriumskaffee. Also dafür würde ich es machen, ja. Also Sie kriegen jetzt nochmal einen schlechten, 2 gute Punkte aus dem Koalitionsvertrag.
Schlecht. In den Sondierungen war noch vorgesehen, dass das Klimageld an die Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt wird. Das Klimageld steht nicht mehr im Koalitionsvertrag.
Kein Geld dafür, ne?
Naja, das Klimageld wird von den Bürgern bezahlt, aber es versickert in der Staatskasse und wird nicht erstattet.
Ja. Ja gut, also was heißt versickert? Es geht für was anderes drauf. Es wird nicht wieder ausgezahlt.
Ich bestehe darauf, dass es versickert heißt. Denn wir haben bei vielen Punkten, wie zum Beispiel beim Wohngeld, ist es ja genau so, der Beamtenapparat ist teurer als das, was hinterher bei den Bürgern landet. Und deswegen versickert.
Aber Sie wissen ja, wie es mit dem Geld ist, ne? Das ist nie weg, das hat nur jemand anders.
Genau. Ja. Okay. In dem Fall der Staatsapparat.
Okay, gut.
Ja. Macht mich jetzt nicht an. Ja, okay. Ist für mich versickern.
Okay. Können wir uns jetzt auch sprachlich darauf einigen. Danke. So. Das war jetzt so schlecht. Jetzt müssen Sie noch 2 gute Sachen sagen.
Ja,
das ist wahrscheinlich eine Herausforderung für Sie.
Nee, also ich habe extra was aufgespart sozusagen, durch Zufall. Sie haben nicht angesprochen das Thema der EPBD. Da sind gleich 2 positive.
Diese europäische Sanierungsrichtlinie, um das mal.
Nein, die Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie.
Ja, okay, ich wollte es mal ein bisschen einfacher ausdrücken. Aber gut, ja, machen Sie weiter.
Und ich wollte einfach nochmal.
Klugscheiße.
Euch auch mal, ne? Wenn sie schon so kommt, zack.
Dieses Klugscheißern steht ihr noch unheimlich gut.
Ja, ein bisschen Spaß im Leben muss sein.
Also die EPBD.
Ja, also da drin sind zum Beispiel die Gebäudeeffizienzklassen geregelt. Und da ist ja das Absurde, dass ein Gebäude, das in Deutschland einen D oder ein E kassiert, zum Beispiel.
Effizienzklasse E und D, ja.
Genau, dass in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den Niederlanden, ein B bekommt.
Die zweitbeste, okay.
Das kann ich auch nochmal erklären. A ist das Beste oder A++. Und dann
aber wozu,
runter.
Jetzt müssen Sie nochmal ein bisschen erklären, wozu soll denn diese europäische Gebäuderichtlinie führen? Warum wurde die denn eingerichtet?
Nee, das wird jetzt zu weit gehen. Also wir haben, kennen Sie vom Kühlschrank, Effizienzklassen.
Ja.
Ne, geht bei A++ los, geht dann weiter runter. Und wir fanden es halt schon immer absolut grotesk, dass ein Gebäude, das in den Niederlanden ein tolles B kassiert, mit allen Vorteilen, zum Beispiel, wenn man einen Kredit haben will, wenn man es verkaufen ja. will und, dass dasselbe Gebäude einen Kilometer weiter hinter der deutsch-niederländischen Grenze einen D oder gar ein E bekommt. Das ist unfair, weil es wesentlich schlechter bewertet
und jetzt
wird.
Jetzt soll es harmonisiert werden. Das
genau
ist erstmal nicht
so
schlecht.
Finde ich auch. Kann der deutsche Immobilieneigentümer nur von profitieren. Und
ja, oder der,
man hat
oder der Niederländer hat Nachteile. Ne?
Ja gut, also jetzt bin ich hier erstmal Vertreter von Haus und Wohnen
Deutschland. Ja, ja.
So. Und dann sollen die Spielräume, die die EPBD gibt, da muss nämlich jetzt bis zum Jahresende noch mehr neues Recht umgesetzt werden, hatten wir uns im Podcast schon drüber unterhalten, ausgenutzt werden. Also das ist schon mal ein Signal, dass man da nicht brutal rangehen möchte. Also das betrachte ich durchaus als etwas Positives. Das kann man nicht sagen. Mieterstrom soll verbessert werden. Wenn das in die Richtung geht, wie wir uns das vorstellen, wäre das auch ein sehr positives Signal.
Also das heißt, ein Vermieter setzt Photovoltaik aufs Dach und stellt diesen erzeugten Strom seinen Mietern zur Verfügung.
Verkauft den. Mieterinnen und Mieter. Aber eben so einfach gestaltet, dass es tatsächlich auch für den privaten Eigentümer machbar ist.
Hat die Ampel auch schon versprochen, ne?
Ja, aber nicht so, wie das jetzt hier drin steht. Da würde ich hier positiver reinlesen. Und last but not least, das ist etwas, was uns auch sehr freut. Die Kosten für energetische Sanierung von geerbten Immobilien, also wenn man sein Elternhaus erbt, sind künftig von der Steuer, und zwar der Erbschaftssteuer, absetzbar.
Ja.
Das heißt, man muss weniger Erbschaftssteuer bezahlen und hat gleichzeitig das Geld für die energetische Modernisierung wieder raus. Und das ermöglicht vielen Erben den Behalt des eigenen Elternhauses, was uns natürlich auch für die Familien sehr freut.
Okay, machen wir mal einen Haken dran. Jetzt haben wir die wichtigen Punkte, die im Koalitionsvertrag stehen, wirklich umgehend einmal analysiert, haben geguckt, was bedeutet es für uns. Und jetzt im Koalitionsvertrag steht ja auch schon drin, welche Partei welches Ministerium übernimmt. So Bauen und Wohnen wird bei der SPD landen. Jetzt dürfen Sie nochmal einen Tipp abgeben, wer es wird.
Also, da bin ich zu wenig Sozialdemokrat, um das sauber hinzubekommen.
Ja,
also,
werfen
wir mal rum. Die haben ja immer so eine Parteiarithmetik. Da müssen Menschen aller Geschlechter ordentlich repräsentiert werden. Es müssen Menschen aus Osten und Westen bei dem Ganzen dabei sein. Es müssen verschiedene Landesverbände vertreten sein. Also,
wir sind ja auch gerade im Willy-Brandt-Haus. Vielleicht beflügelt sie das auch ein bisschen zu einem treffsicheren Tipp.
Also ich setze darauf, also ich würde sagen, entweder Clara Geiwitz bleibt Bauministerin oder Sören Barthol wird Bauminister.
Das ist der ehemalige Staatssekretär von Frau Geiwitz im Bauministerium.
So, das wäre jetzt mein erster Tipp. Man munkelt aber auch, das sei nicht zu verheimlichen, dass Carsten Schneider, der ehemals jüngste SPD oder überhaupt Abgeordnete des Deutschen Bundestages und Ostbeauftragte, seine Finger auf dem Ressort liegen haben soll. Also insgesamt wird das kein Selbstläufer für Frau Geiwitz. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, ob vielleicht die Attribute, die Frau Geiwitz jetzt aus SPD-Sicht erfüllt, nämlich Frau und aus dem Osten stammt, nicht schon von jemand anders im Kabinett gelöst werden. Da wiederum ist eine, ich sag mal, für diese Attribute Konkurrentin, die unter anderem für das Justizministerium gehandelte Frau Eichwede, die ebenfalls aus Brandenburg stammt.
Ja.
Und ich würde jetzt nur von der Tendenz her sagen, zwei Minister von 6 Ministerien, die die SPD zur Verfügung hat, aus Brandenburg kann ich mir nicht vorstellen, also kann es nur eine von den beiden werden.
Okay, aber so wie, ich meine, so schön, wie sie das jetzt alles aufgefächert hat, ist auch mein Fazit, wird kein Selbstläufer. Weder für die, noch übrigens für sie. Aber
nein,
das heißt,
nein.
Ab morgen Attacke.
Also wir werden uns, deswegen ist mir das auch einigermaßen gleichgültig, wann wer da zum Minister berufen wird, uns um die Sache kümmern. Wir glauben, dass wir mit den Fakten, den Mietpreisentwicklungen, den Herausforderungen im Gebäudebestand genug Argumente auf unserer Seite haben, hier an der einen oder anderen Stelle noch ein positives Signal zu setzen. Kann natürlich sein, dass der jeweilige Minister, Ministerin das Ganze ignoriert. Das ist auch keine Frage. Aber wir werden uns um Sachargumente kümmern und deswegen ist es dann fast schon gleichgültig, wen die SPD da auf den Ministerposten hievt.
Herr Warnecke, vielen Dank. Und es wird sich jetzt viel entwickeln die nächsten Tage. Wir bleiben dran und werden berichten.
Ja, wir sollten vielleicht die nächste Folge genau darüber machen, wie sieht das in ein paar Tagen aus? Wer ist Minister? Was bewegt sich alles? Wie geht's weiter?
Und welche Ihrer Prognosen sind nicht eingetreten?
Das wird sicherlich eine Sache sein. Da müssen Sie mir dann vorher ein paar Flaschen Wein geben, damit ich es einigermaßen ertrage, wenn Sie mich dann hier am Ring durch die Manege ziehen. Ne?
Ich freue mich
schon.
Ich freue mich schon.
Ja, wunderbar. Ich mich auch.
Vielen Dank, Herr Warnecke.
Ich danke Ihnen.